ICF-Freudlingen Podcast.
Ja, bevor ich anfange, möchte ich kurz mit euch eine Gebetserhörung von mir persönlich für diesen Sonntag teilen. Und zwar ist es für mich schon so ein bisschen Wunder, dass ich jetzt hier heute Morgen hier stehe, gut gelaunt und ohne irgendwelche Schmerzen. Weil, wie mein Mann schon gesagt hat, ich glaube, die Woche hatte irgendwer, fand das nicht so toll, dass ich hier Sonntag hin möchte. Und es fing an Anfang der Woche, dass ich meinen Nacken nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte nicht mehr nach rechts und links gucken. Alles war irgendwie steif. Dann hat es mich noch die Treppe mit meinem Sohn runtergeschlagen. Dem ist zum Glück nichts passiert, der ist weich gelandet. Aber mir tat einfach alles weh. Bis gestern, ich wusste nicht mit meinem Rücken, wie ich länger stehen soll. Ich habe schon überlegt, ich stelle mir hier einen Barhocker hin irgendwie, dass ich es halbwegs irgendwie überlebe. Also es war einfach nur, ja, also körperlich einfach lauter Angriffe hatte ich das Gefühl. Und dann war es auch noch, dass ich immer, wenn ich vorbereiten wollte, wenn ich mich ja ein bisschen Ruhe haben wollte, so abends, wenn die Kinder schlafen, die haben diese Woche nicht geschlafen. Gestern Abend sind sie um Mitternacht ins Bett und waren um 6 Uhr heute Morgen wieder auf. Ich weiß nicht, wie die das machen, weil die sind trotzdem gut drauf. Die brauchen nicht, also ich brauche doppelt so viel Schlaf wie meine Kinder, das ist Fakt. Genau, aber auf jeden Fall möchte ich Gott echt die Ehre geben, weil es haben so viele Leute für mich gebetet, dass ich hier nicht auf dem Barhocker sitzen muss, sondern dass es meinem Rücken wieder gut geht. Und heute Morgen, ich bin aufgewacht und ich war fit wie ein Turnschuh. Trotz wenig Schlaf, mein Rücken tut nicht mehr weh, mein Nacken ist völlig in Ordnung. Also ich bin total dankbar und sage danke Gott. Genau. Genau, da habe ich mich sehr gesegnet gefühlt. Passend zur aktuellen Serie Blessings oder auch zu Deutsch Segnungen. Und wir schauen uns in den letzten Wochen und auch noch kommende Woche dazu 5 verschiedene Lebensbereiche an. Ihr seht die gleich auf der Folie. Und zwar ist es Glaube, Gesundheit, Beziehungen, Ressourcen und Arbeit. Und Gott, der möchte uns in jedem einzelnen Lebensbereich segnen. Und zwar, indem er mit uns eine Beziehung führt. Und das Besondere an dieser Beziehung ist, dass die nicht statisch ist. Nicht so, jawohl, ich habe mich für Gott entschieden, wir haben jetzt eine Beziehung, fertig. Sondern diese Beziehung, die ist eine Beziehung in Bewegung. Eine Beziehung in Bewegung zu einem Ziel hin. Nämlich zu dem Ziel, dass wir, Jesus, dass wir, Gott, jeden Tag unseres Lebens Stück für Stück ähnlicher werden. Und dieses Leben in Bewegung, das ist eine Reise. Und das ist keine Reise durchs norddeutsche Flachland, sondern das ist eine Reise durch Höhen und Tiefen, durch Täler und Berge. Und es geht immer wieder darum, auf dieser Reise sich zu fragen, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was ist mein Next Step, damit ich Jesus ähnlicher werde und dass ich seine Herrlichkeit widerspiegeln kann, seinen Charakter zeigen kann, dass andere Menschen das auch checken. Und Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bitte dich, mach du unsere Herzen bereit für das, was du jedem von uns heute ganz persönlich mit auf den Weg geben willst. Ich danke dir, dass du uns vorbereitet hast und dass du für jeden von uns einen ganz individuellen Plan hast. Ich stelle mich dir jetzt zur Verfügung, Heiliger Geist, und ich gebe dir Raum und Ehre. Amen. Ja, nachdem wir uns in den vergangenen Wochen schon die Lebensbereiche Glaube, Gesundheit und Beziehung angeschaut haben, geht es heute um die Ressourcen. Was sind denn jetzt eigentlich Ressourcen? Also ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder Leute gefragt, hey, Ressourcen, was verbindest du damit? Was kommt da für dich? Und da kamen ganz oft so diese natürlichen Ressourcen, Wasser, Öl, Holz. Darum soll es heute nicht gehen, sondern hier geht es heute um die göttlichen Ressourcen. Ressourcen, die Gott für jeden von uns bereithält. Und Wikipedia hat da so eine nette Definition zu Ressourcen. Und zwar, eine Ressource ist Mittel, Gegebenheit, wie auch Merkmal bzw. Eigenschaft, um Ziele zu verfolgen, Anforderungen zu bewältigen, spezifische Handlungen zu tätigen oder einen Vorgang zielgerecht ablaufen zu lassen. Es geht auch kürzer. Ich würde sagen, Ressourcen sind Mittel, die nötig sind, um ein Ziel zu erreichen. So könnte man es auch kurz und knapp schauen. Und wir wollen uns heute anschauen, welche Ressourcen sind das denn, die es da für unser Leben gibt, damit wir dieses Ziel Gott, Jesus, ähnlicher zu werden, erreichen können. Zu Beginn habe ich euch noch einen Bibelvers aus 2. Korinther 3, Vers 18 mitgebracht. Das ist quasi der Leitvers von dieser Next-Step-Kultur. Und darin heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist also die Definition unseres Ziels. Wir wollen Gott, wir wollen Jesus ähnlicher werden, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Und dazu gehört, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir Zeit unseres Lebens Jesus ein Stück für Stück näher kommen wollen, ihm ähnlicher werden wollen. Und das geht, indem wir immer wieder den Heiligen Geist fragen, was ist mein Next Step? Wie gehe ich weiter? Ich glaube, jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben einen nächsten Schritt, den er tun kann. Immer. Manchmal heißt das vielleicht sogar, dass ich mal eine Pause mache, dass ich mal kürzer trete. Mir ging es vor 3 Jahren so, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich fühle mich wie im Hamsterrad. Ich schaffe und schaffe. Ich hatte so diese Vorstellung, wenn ich doch ein guter Christ bin, dann muss ich doch auch echt viel für Gott machen. Weil als Christ macht man das so, und ich muss ihm das doch auch zeigen, dass ich das will. Und ich war in 2 Kirchen gleichzeitig für die Kinderkirche mitverantwortlich, habe einen Hauskreis mitgeleitet und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe mich so leer gefühlt und so weit weg von Gott. Und ich habe es nicht in meinen Kopf gekriegt. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Da muss ich einfach vielleicht noch mehr machen. Ich mache wahrscheinlich noch nicht genug für Gott. Irgendwas läuft da falsch. Ich mache es nicht richtig. Und was ich nicht verstanden hatte, war, dass es zu der Zeit in meinem Leben ein Ungleichgewicht gab. Ich habe unheimlich viel Zeit und Kraft, Energie, also unheimlich viele Ressourcen für Gott eingesetzt. Was nicht verkehrt ist, das möchte er ja auch. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich auch viel Zeit mit Gott einsetzen muss, mich von ihm füllen lassen muss, damit ich die Ressourcen habe, um sie für ihn einzusetzen. Und diese Erkenntnis, die kam mir erst in einem Gespräch, in dem mir jemand sagte, du, ich glaube, für dich ist es jetzt einfach mal Zeit zu sein. Raus aus dem Schaffen, aus purem Pflichtbewusstsein und rein in die Gegenwart Gottes. Sei du jetzt einfach mal sein Kind. Genieß seine Nähe und deine Beziehung zu ihm und lass dich von ihm füllen. Und dann find ganz in Ruhe raus, was ist wirklich als nächstes für dich dran, aus Gottes Sicht. Ja, auch so kann ein Next Step aussehen. Raus aus dem Hamsterrad und rein in Gottes Chill-Out-Lounge. Ich war damals echt am Limit. Ich habe mich verausgabt. Ich habe meine Ressourcen nicht richtig verwaltet. Und da sind wir auch schon mittendrin bei unserem Thema. Gott sieht uns als Verwalter seiner Ressourcen. Er setzt uns als Verwalter seiner göttlichen, unendlichen Ressourcen ein. Aber wie viel kann und will Gott mir persönlich jetzt eigentlich anvertrauen? Woran misst er das eigentlich? Und wie komme ich denn in die Bestimmung, in der ich Anschluss an diese Ressourcen bekomme, damit dann Gottes Idee, Gottes Plan für mich in meinem Leben umgesetzt werden kann? Lukas 16, Vers 10 bis 13 gibt uns da schon mal ein paar Hinweise. In Vers 10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wer im Geringsten treu ist, also wer schon bei den klitzekleinsten Dingen treu ist, dem kann Gott auch mehr anvertrauen. Ist ja eigentlich logisch. Mal angenommen, ich gebe dir 2 Euro und sage, pass mal geschwind drauf auf, komme ich nachher wieder und du gibst mir nur 1,50 € wieder. Da würde ich mir 3-mal überlegen, ob ich dir nochmal Geld anvertraue oder meine Kinder, nicht, dass ich nachher nur 1 zurückkriege. Und für mich wärst du in dem Moment kein guter Verwalter, weil du hast mein Gut nicht gut und in meinem Sinne verwaltet. Ob jemand ein guter Verwalter ist, zeigt sich eben schon in diesen klitzekleinsten, geringsten Dingen. Aber was sind das denn, diese kleinen Dinge, das Geringste? Was ist das in Gottes Augen? Wenn wir weiter bei Lukas reingucken, da geht es weiter mit, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut geben? Der ungerechte Mammon. Das sind für Gott die kleinen Dinge. Mammon, das ist ein anderer Begriff für Geld. Geld, Finanzen, das sind also für Gott die kleinen Dinge? Ja, also diese Aussage finde ich schon ziemlich krass, weil ganz ehrlich, Geld, Finanzen ist für mich jetzt nicht so das Geringste im Leben. Also ich brauche es schon. Ich meine, ich brauche es einfach zum Leben. Miete, Nebenkosten, was man halt so braucht. Oder auch, um sich mal was zu gönnen. Ich finde es schön, auch mal was ausgeben zu können. Und trotzdem sagt Gott, das sind die kleinsten Dinge. Jesus sagt auch nicht, dass wir es nicht brauchen oder dass wir es nicht ausgeben dürfen oder dass es per se schlecht ist. Nein, es gehört ja auch zu den göttlichen Ressourcen. Aber trotzdem betont er, dass eben Finanzen in seinen Augen die kleinsten Dinge sind, das Geringste, und in denen sollen wir aber treu sein. Wir werden nachher noch mal ein bisschen genauer auf das Geld, auf den Mammon zu sprechen kommen. Wenn jetzt eben mit diesen kleinsten Dingen in dem Vers von Lukas das Geld der Mammon gemeint ist, was ist denn dann in Gottes Augen das wahre Gut? Das wahre Gut, das er uns anvertrauen möchte, was ist das? Und was hat überhaupt dieses Prinzip von so einem Verwalter, der im Kleinen treu ist und dann kriegt man Größeres, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Ich habe euch da mal eine Grafik mitgebracht, nicht schön, aber selten. Und zwar gibt es da im oberen Bereich, wo die ganzen schönen Bildchen sind, das ist die göttliche Dimension. Das ist die Dimension, wo all unsere Ressourcen sind oder Gottes Ressourcen. Das bedeutet, Gott hat alle Ressourcen. Er hat die Kraft und die Energie. Er hat Autorität und Macht. Er kann Dinge in deinem Leben auf- oder auch zuschließen. Er ist die Liebe. Er hat Geld und Finanzen, alles Materielle. Er hat alles Wissen, das Knowledge. Er hat Gaben und Talente und die Zeit. Das sind alles Ressourcen, die Gott bereithält in seiner göttlichen Dimension. Und er verfügt über all das. Und er sagt, das Geld, was auch da oben drin ist, das gehört zu den Ressourcen, aber das sind die kleinsten Dinge. Und diese anderen Ressourcen, alles andere, das ist in Gottes Augen das wahre Gut. Dann gibt es noch den unteren Bereich. Das ist die menschliche Dimension. Und in dieser menschlichen Dimension, da sind die ganzen Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten, mit Süchten, mit allem, ja, was sie auf die Knie zwingt. Alles, wo sie Hilfe brauchen. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommen denn diese Ressourcen Gottes, diese göttlichen Ressourcen zu den Menschen da unten? Wie kommen die Ressourcen der göttlichen Dimension in die menschliche Dimension zu den Nöten der Menschen? Ganz banal, zum Beispiel durch dich oder mich. Indem wir eine Beziehung zu Gott haben, danach streben, ihm ähnlicher zu werden und uns als göttlicher Verwalter eben diese Ressourcen einsetzen lassen. Und wie geht es? Wie bin ich jetzt ein göttlicher Verwalter? Wie mache ich das? Mein Herz ist dabei ganz entscheidend. Der Umgang mit unseren Ressourcen, also mit unseren Schätzen, war Jesus enorm wichtig. Und im Neuen Testament, da kann man nachlesen, dass er immer wieder direkt oder auch in Gleichnissen über den Umgang mit unseren Schätzen gelehrt hat. Warum? Weil unser Herz dort ist, wo wir unsere Schätze sammeln und investieren. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Unser Herz ist also sehr wichtig, wenn es um unsere Schätze, um unsere Ressourcen geht. Schauen wir uns nochmal die Grafik von eben an. Mein Herz, hier jetzt zwischen den Dimensionen, entscheidet darüber, wie viel von den Ressourcen Gottes aus der göttlichen Dimension unten bei den Menschen, bei den Nöten der Menschen ankommen kann. Mein Herz ist der Durchgangspunkt, um die Ressourcen zu den Menschen zu bringen. Gott stellt die Ressourcen zur Verfügung und er sucht nach Menschen wie dich und mich, die sagen, ja, ich will ein göttlicher Verwalter sein. Ich will dir helfen, diese Ressourcen zu den Menschen zu bringen. Er sucht nach göttlichen Verwaltern. Das heißt, wenn ich also in den kleinen Dingen treu bin, also in den Finanzen zum Beispiel, dann vertraut mir Gott auch mehr an. Das heißt jetzt aber leider nicht, oder was heißt leider, aber es heißt nicht, dass wenn ich mein Geld nach Gottes Plan verwalte, dass ich dann automatisch noch mehr Geld kriege und dann bin ich irgendwann Millionär. Das kann so sein, wenn das zu deinem Plan passt, den Gott für dich hat. Es kann aber auch sein, dass es einfach heißt, Gott will mir von den anderen Ressourcen, von dem wahren Gut umso mehr anvertrauen. Weil es für mich, für Gottes Plan, für mein Leben so vorgesehen ist, dass ich eben diese Ressourcen brauche, um die Menschen in meinem Umfeld zu erreichen, um Gott ähnlicher zu werden, um seinen Plan für mein Leben umzusetzen. Mir hat sich aber immer noch die Frage gestellt, warum betont denn Gott so sehr, dass Finanzen nur die kleinsten Dinge sind? Warum ist ihm das so wichtig? Warum reitet er da so drauf rum? Und dazu schauen wir jetzt nochmal in Lukas 16, Vers 10 bis 13 rein. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt geht's weiter. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Und jetzt kommt's. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Vers 13, da sagt Jesus nochmal ganz deutlich, das Geld, der Mammon, der steht in direkter Konkurrenz zu Gott. Ich muss mich also entscheiden, wem ich diene. Es geht nicht beides zugleich. Das ist wie, ich kann nicht schlafen und zur gleichen Zeit einen Marathon laufen. Vielleicht im Traum, ja, aber in echt nicht. Wenn ich schlafe, schlafe ich, kann ich nicht laufen. Genauso ist es, wenn ich Gott diene, kann ich nicht dem Geld dienen. Wenn ich dem Geld diene, kann ich nicht Gott dienen. Und das Geld, der Mammon, der hat einfach eine große Macht. Er beeinflusst auch andere Ressourcen. Weil wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich es mir leisten, weniger zu arbeiten und habe mehr Freizeit, habe mehr Zeit, die ich einsetzen kann. Ich kann auch die Ausübung meiner Talente besser finanzieren. Ich kann mich weiterbilden und so weiter. Das Geld hat auch sein Gutes. Aber ich möchte beim Begriff Mammon noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube nämlich, dass es nicht nur ein anderer Begriff für Geld ist, sondern ich glaube, dieser Begriff, der beschreibt einen Geist, der hinter dem Geld steht. Es ist eine Macht, eine Anziehungskraft. Und diese Macht, diese Anziehungskraft, dieser Geist des Mammon, der steht in direkter Konkurrenz zu Gott. Und weil da eben so eine große Macht, so eine große Anziehungskraft hinter steckt, deswegen sieht Gott den Umgang mit Geld als Test an. Ob wir jetzt seiner Anziehungskraft, seiner Macht zugetan sind oder die des Mammons. Wenn ich jetzt merke, boah, Geld ist mir echt wichtig, entweder weil ich viel habe und muss irgendwie gucken, dass ich es gut versorge und dass es mir keiner klaut und wie könnte ich denn noch mehr kriegen, oder indem ich echt wenig habe und am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist und meine Gedanken sich einfach immer ums Geld drehen. Viel, wenig ist egal, Gedanken können sich immer ums Geld drehen. Wenn ich das merke und wenn ich merke, meine Lebensbereiche, da dreht sich so viel um Geld. Irgendwie scheine ich wirklich dem Geld mehr zu dienen als Gott. Was mache ich jetzt? Wie komme ich da raus? Und ich glaube, dass das ein dreischrittiger Prozess ist. Und zwar angelehnt an diese drei Schritte vom Next Step. Der erste Schritt ist, entdecke. Und hier in diesem Zusammenhang entdecke, dass Gott der Besitzer ist. Ihm gehören alle Ressourcen. Alles, was du hast und kannst, kommt von Gott und ist ein Gnadengeschenk. Du bist nur der Verwalter der Ressourcen. Es ist Gottes Gnade, dass du das hast. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass alles Geld oder alles, was ich habe, egal wie hart ich dafür gearbeitet habe, egal wie viel ich dafür investiert habe oder auch egal wie viel ich geerbt habe, es kommt alles von Gott und es gehört alles ihm. Wenn man sich das bewusst macht, ich glaube, dann verliert der Geist des Geldes, der Mammon, schon ein ganzes Stück an Macht. Wenn ich einfach weiß, es ist nicht meins, es gehört Gott. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich noch einen Schritt weitergehen, den zweiten Schritt vertiefen. Und das bedeutet, ich muss mich mit meinem Geld auseinandersetzen. Ich muss den Überblick gewinnen über meine Ausgaben und über meine Einnahmen. Was kriege ich denn eigentlich so an Geld? Was ist konstant da? Wofür gebe ich es eigentlich aus? Damit es mir eben nicht passiert, dass plötzlich das Geld zu Ende ist und der Monat noch lange nicht und ich weiß gar nicht, wo es geblieben ist. Wo ist es alles hin? Oder dann kriege ich die Gehaltserhöhung und trotzdem reicht es nicht. Muss ja irgendwo dran liegen. Also muss ich wissen, wo mein Geld hingeht, wofür ich es ausgebe. Und dann, wenn ich das weiß, dann werde ich Herr über meine Finanzen. Das heißt, ich mache mir bewusst, dass ich entscheide, für was ich mein Geld ausgebe. Ich entscheide, wie viel von dem Geld ich wohin ausgebe, was ich mir davon kaufe. Ich werde Herr über die Finanzen. Und da ändert sich nämlich dann das Machtgefüge. Dann habe ich die Macht über meine Finanzen. Ich habe die Kontrolle über die Finanzen und nicht die Finanzen über mich. Dann hat nicht mehr der Mammon die Kontrolle über mich, sondern ich weiß genau, was bei meinem Geld abgeht. Ich lerne es gescheit zu verwalten und ich habe die Kontrolle. Und dann kommt der dritte Schritt, weitergeben. Ich habe also erkannt, alles, was ich habe, kommt von Gott. Er ist mein Versorger. Und das, was ich habe, da habe ich nun den Überblick drüber gewonnen, den Überblick über meine Finanzen. Und jetzt mache ich den letzten Schritt und werde ein treuer, göttlicher Verwalter. Das heißt, das Geld, was ich habe, benutze ich im Sinne Gottes. Ich gebe es im Sinne Gottes aus. Ich verwalte es so, dass es seinem Plan, sein Reich aufzurichten, seinem Plan für mein Leben zugutekommt. Und Gott hat da auch so einige Vorstellungen, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Er hat da auch ein Prinzip für uns an der Hand, um die es auch ganz klar um die Prioritäten in meinem Leben geht. Wir gehen noch mal kurz zurück zur Grafik. An diesen Verwalterdingen, also daran, wie ich mit den Ressourcen Gottes umgehe, da kann Gott ganz schön viel ablesen, was mir in meinem Leben wichtig ist. Was ist meine Nummer eins? Und dieses Prinzip, das durchzieht die ganze Bibel und das nennt sich das Prinzip der Erstlinge oder das Erstlingsprinzip. Gott will sehen, wo bin ich in deinem Leben? An welcher Stelle stehe ich? Und da geht es Gott weniger um Macht, sondern vielmehr um eine Liebesbeziehung. Wenn du überlegst, wenn du jemanden liebst, entweder frisch verliebt oder auch Ehepartner, was weiß ich, wenn du jemanden liebst, wo möchtest du in seinem Leben stehen? An welcher Stelle? In seiner Prioritätenliste. Also ich möchte gern ganz vorne sein. Ich möchte nicht erst hinter Fußball und Kegeln und Fernsehen und Mutti und so weiter kommen, sondern ich möchte ganz oben stehen. Ich möchte, dass ich für denjenigen die Nummer eins bin. Weil je weiter hinten ich auf dieser Liste stehe, desto mehr fühle ich mich abgelehnt und verletzt. Wenn ich für die Person, die ich über alles liebe und die mich ja auch lieben sollte, wenn wir in einer Beziehung sind, ganz weit hinten stehe, das sagt schon viel aus. Und genauso geht's Gott. Denn der liebt dich. Und da ist er echt emotional. Er liebt dich und er will wissen, wo genau er bei dir steht. Und zu dem Prinzip der Erstlinge, da sagt Gott in 2. Mose 13, Vers 2, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Das bedeutet also, stell dir vor, zur damaligen Zeit, du hast dir ein Schaf und einen Schafbock gekauft, du willst eine Zucht aufbauen, um deinen Lebensunterhalt, deine Familie zu versorgen. So, und jetzt hast du die beiden gekauft und irgendwann kommt ein kleines Lämmchen raus, das erste Lämmchen, der Anfang deiner Zucht. Und nach dem Prinzip der Erstlinge nimmst du dieses Lämmchen und bringst es in den Tempel, damit dort die Priester davon essen können, dass die versorgt sind und damit es ein Opfer für Gott gibt. Du wartest nicht, bis noch 4, 5 weitere Lämmer da sind, damit du auf der sicheren Seite stehst, sondern du nimmst das Erste. Was ist daran so besonders? Das Besondere ist, du weißt nicht, ob da noch mal ein Lämmchen rauskommt oder ob es das jetzt war für die beiden. Du weißt nicht, ob dein Zuchtprogramm jetzt noch weiterläuft oder ob du mit deiner Familie vor versorgungstechnischen Problemen stehst. Du weißt es nicht. Und deswegen ist dieses Erstlingsprinzip so wichtig. Es ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis, ein Liebesbeweis an Gott. Es bedeutet, ich weiß, alles, was ich habe, kommt von Gott. Und aus Dankbarkeit bringe ich ihm das Erste wieder zurück. Das Erste, was ich bekomme. Und ich vertraue darauf, dass er mich weiter versorgt. Ich meine, heutzutage sind die wenigsten von uns Bauern oder Viehzüchter. Man könnte jetzt sagen, ja, Lämmchen, habe ich ja nicht. Aber das gilt für uns genauso, weil dieses Prinzip des Erstlings ist gleichbedeutend mit den Zehnten geben. Und Gott geht da auch noch einen Schritt weiter. Der sagt in 2. Mose 23, Vers 19, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das Beste, nicht nur die Erstlinge, sondern das Beste. Dieses Prinzip, das ist ein Herzenstest. Wenn du Gott deine Erstlinge bzw. deinen Zehnten gibst, dann bedeutet das, dass du Gott vertraust. Du baust darauf, dass Gott dein Versorger ist. Nicht du und deine geniale Planung, dein Zuchtprogramm, dein tolles Gehalt, deine Geschäftsideen. Nein, Gott ist dein Versorger. Vertraust du ihm? Und steht er in deiner Prioritätenliste ganz vorn? Dann gib ihm den Erstling, gib ihm das Beste. Was bedeutet das für unsere Ressourcen? Allgemein, nicht nur fürs Geld. Ich muss zugeben, dass ich ganz schön viel Zeit sinnlos vertrödel. Zum Beispiel durch Serien schauen. Vor allen Dingen, seit ich so ein tolles Smartphone besitze mit Kopfhörer. Und ja, Da kann man das einfach überall. Aber um beim Prinzip des Erstlings zu bleiben, mir kam während der Vorbereitung der Gedanke, was ist eigentlich mit meiner Zeit, mit dem ersten Gedanken am Tag, wenn ich morgens aufwache, gilt der Gott? Ich meine, wenn ich mir den Wecker stellen müsste und dann weiß, dann klingelt der Wecker, dann stehe ich auf und dann weiß ich nicht, dann mache ich zum Beispiel meine Bible-App, die stelle ich auf die Uhrzeit, damit ich dann den Vers kriege und dann ist mein erster Gedanke, Gott, das wäre schön. Ich habe aber keine Uhrzeit, an der ich aufstehe. Ich werde geweckt und zwar zu einer Zeit, wo mein Mann sagt, das ist Körperverletzung, meistens vor 6. Und da werde ich geweckt von Kindern. 1, 2, manchmal beide, manchmal nur 1. Und die wollen dann meine volle Aufmerksamkeit. Da fällt es mir ganz schön schwer, meinen ersten Gedanken, erstmal fällt es mir schwer, überhaupt zu denken, und dann meinen ersten Gedanken an Gott zu geben, das fällt mir schwer. Und für mich ist jetzt während dieser Vorbereitung der Predigt klar geworden, das ist mein Next Step. Ich will, dass trotzdem mein erster Gedanke Gott gehört. Und ich habe mir da auch was überlegt. Ich habe es noch nicht angefangen, aber ich werde es ab morgen beginnen. Und zwar möchte ich, wenn ich wach werde und meine Kinder mich wecken, dann will ich diese Zeit nutzen, um mit den Kindern zusammen zu Gott zu danken für die Nacht, die wir hatten. Und ihm den Tag zu übergeben, ihm um seinen Segen zu bitten, mit den Kindern zusammen. Warum nicht mit den Kindern zusammen? Dann haben sie meine Aufmerksamkeit. Und trotzdem hat Gott meinen ersten Gedanken. Und ganz nebenbei kann ich meinen Kindern dieses Prinzip weitergeben. Ganz praktisch. Das ist mein Next Step. Und dieses Prinzip des Erstlings, das kann ich wirklich für alle Ressourcen anwenden. Aber um nochmal zum Thema Geld zurückzukommen. Dem Prinzip des Erstlings nach möchte Gott von uns den Zehnten haben. Also das heißt, die ersten 10%, die ich einnehme. Nicht das, was irgendwann noch übrig bleibt, wenn ich alles andere abgedeckt habe, sondern die ersten 10%. Und dazu gibt es in der Bibel auch eine ganz interessante Stelle, an der Gott ganz klar sagt, dass wir ihn auf die Probe stellen sollen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Stelle, an der er das wirklich klipp und klar sagt. In Maleachi 3, Vers 10, da heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich fordere euch nun auf. Bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenken werde. In dieser Bibelstelle benennt Gott diesen Herzenstest ganz deutlich. Bei der Grafik, er sagt, er will die Schleusen öffnen. Können wir nochmal auf die Grafik gehen? Genau, er will die Schleusen oben öffnen. Er will die Schleusen aufmachen, er will die Ressourcen der göttlichen Dimension freisetzen. Und das Ziel dabei ist es, dass mein Herz größer wird, dass mein Herz immer größer wird, damit noch mehr von Gottes Ressourcen durch mich hindurch zu den Menschen, zu ihren Nöten fließen kann. Und Gott will aber nicht, dass wir den Zehnten jetzt nur aus Pflichtgefühl geben, so aus Pflichtbewusstsein, sondern ihm ist die Intention, unsere Motive hinter dem Geben, die Motive hinter der Tat, die sind für Gott entscheidend. Da gucken wir uns mal Matthäus 23, Vers 23 an. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Also die nehmen es wirklich genau. Die nehmen sogar von den kleinen Gewürzen, zählen sie es ab und geben den Zehnten. Aber ihr lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes, den Zehnten geben, nicht lassen. Gott möchte, dass wir aus Gerechtigkeit, aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus Treue, aus Glauben herausgeben, weil wir es möchten, weil wir ihm zeigen wollen, dass wir ihn lieben, dass er unsere Nummer eins ist, dass er für uns an erster Stelle steht. Entscheidend sind die Motive, Recht, Barmherzigkeit, Glauben. Aber das andere, den Zehnten geben, das Erstlingsprinzip leben, das andere dabei aber nicht außer Acht zu lassen. Und ob du ein treuer Verwalter bist, das zeigt sich eben in diesem Herzenstest. Wie sieht es bei dir mit den Prioritäten in deinem Leben aus? Wenn du Gott zu deinem Chef, wenn du Gott zum Chef in deinem Leben machst, dann ist er auch Chef in allen Lebensbereichen, vergleichbar etwa mit diesem Zug. Wenn Gott in der Lok sitzt, dann hat er die Führung in deinem Leben. dann beeinflusst er auch die ganzen anderen Teile. Der Zug geht noch weiter, hat nur nicht drauf gepasst. Also da sind auch andere Lebensbereiche noch drauf. Dann hat er die Führung auch in diesen Bereichen. Aber Gott an die Spitze zu setzen, das macht man nicht nur einmal, sondern das ist ein immer wiederkehrender Prozess. Gott möchte unsere Nummer eins sein, unser erster Gedanke am Tag, dem, dem wir vertrauen und dem wir deshalb den Zehnten geben. Oder er möchte auch unsere erste Anlaufstelle sein, wenn wir was, ja, wenn uns was bedrückt oder auch wenn uns was erfreut. Er möchte, dass wir zu ihm zuerst kommen und dann den Menschen das erzählen. Er will unsere erste Anlaufstelle sein. Gott möchte, dass er unsere Nummer eins ist und er wird uns versorgen. Oder wie es in Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieser Vers ist eine Vision für den Umgang mit unseren Ressourcen. Gott ist unser Versorger. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen und wenn wir dann versuchen, ihm ähnlicher zu werden, er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und mit der Zeit, da werden dann auch das wahre Gut, die wahren Dinge, die werden mit der Zeit für mich wichtiger als das Geld, als die geringsten Dinge. Wenn ich dieses Leben lebe als göttlicher Verwalter, wird das wahre Gut mit der Zeit für mich wichtiger als das Geld. Was ist jetzt für dich dran? Was ist dein Next Step bei den Ressourcen? Ist es für dich vielleicht dran, erstmal zu entdecken und zu verstehen, dass alle Ressourcen, dass alles, was du hast, von Gott kommt? Und dass es ein Gnadengeschenk ist? Oder ist es für dich dann, deinen Job als Verwalter anzufangen oder wieder neu zu beleben? Vielleicht, indem du anfängst, das Erstlingsprinzip zu leben, den Zehnten zu geben, überhaupt was zu geben. Oder indem du überhaupt erstmal Herr deiner Finanzen wirst. Oder bist du sogar schon so weit, über den Zehnten hinauszugeben, Gott zu fragen, hey, ich lebe das Erstlingsprinzip. Aber du versorgst mich mit so viel. Zeig mir, wofür soll ich es noch investieren? Zeig du mir, was ich damit machen soll. Dein Herz, bist du bereit, dein Herz noch mehr wachsen zu lassen, damit noch mehr von Gottes Ressourcen zu den Nöten der Menschen kommen? Ich möchte dir Mut machen, diesen Herzenstest zu wagen. Frag dich immer wieder neu, wo liegen meine Prioritäten? Wer steht bei mir auf dem ersten Platz? Und dann entscheide ich immer wieder neu dafür, Gott an die erste Stelle zu setzen. Und falls Gott noch nicht der Chef in deinem Leben ist, ist es vielleicht heute für dich dran, ihn einzuladen und ihm diese Position anzubieten? Und falls du nicht weißt, wie du das machen sollst, oder wenn du allgemein ja, einfach bei deinen Next Steps, bei deinen nächsten Schritten begleitet werden möchtest, dann geh doch nach der Celebration hinten zur Next Step Bar. Das ist die weiße Bar im Foyer. Und da kannst du dann einfach erfahren, wie könnte mein nächster Schritt konkret aussehen. Und wie können wir dich hier damit unterstützen? Oder du nimmst hinten das Kreuz in Anspruch, wo Leute warten, um mit dir zu reden, um mit und über dir zu beten, die für dich da sind. Herr, ich bitte dich um Mut für unseren ganz persönlichen nächsten Schritt. Und ich bitte dich um Mut, dass wir ihn heute angehen, und dass wir ihn nicht auf die lange Bank schieben und noch 10-mal drüber schlafen. Ich bitte dich um Mut, dass wir heute den nächsten Schritt mit deiner Hilfe gehen. Amen.
Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.